Also Rechtso ist ein Beratungsangebot, bei dem es um die Rechte auf Teilhabe von Menschen mit Behinderung geht. Und so bieten wir jetzt eben rechtliche Beratung im Eingliederungshilferecht an und haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei Widersprüchen zu helfen.
Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie.
Heute lernen wir wieder ein neues Angebot kennen. Rechtso heißt das Projekt und setzt sich für die Verbesserung von Teilhabechancen ein. Zu Gast heute ist Silke Funk. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und Projektleiterin von Rechtso. Und genau, herzlich willkommen, Frau Funk. Schön, dass Sie da sind und Sie uns Ihre Arbeit vorstellen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich über die Möglichkeit, von unserem Projekt zu berichten hier im Podcast.
Ja, Rechtso heißt das Projekt. Vielleicht gleich zu Beginn, was verbirgt sich hinter dem Namen bzw. diesem Angebot?
Also Rechtso ist ein Beratungsangebot, bei dem es um die Rechte auf Teilhabe von Menschen mit Behinderung geht. Und wie der Titel ja auch schon sagt, Rechtso, es geht bei uns immer um die rechtlichen Fragen. Also es geht eigentlich darum, um die Frage, wie können die Menschen, die Rechte laut Gesetz ja auch schon haben, diese Rechte auch in der Praxis bekommen.
Können Sie uns ein bisschen mitnehmen, wie es dazu kam, dass es dieses Projekt jetzt gibt, also wie das ins Leben gerufen wurde, wie es entstanden ist? Weil soweit ich weiß, ist es ziemlich einzigartig.
Ja, genau. Also eigentlich der Hintergrund oder die Idee zum Projekt ist so entstanden, dass das Diakonische Werk Emmendingen hier in den Jahren 2018 bis 2022 Träger einer ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstelle war. Mhm. So kurz sagt man EUTB. Ich glaube, da hatten Sie auch schon mal eine Kollegin zu Gast.
Ja.
Genau, und da war ich auch als Beraterin tätig in dieser EUTB. Und die EUTB berät Menschen mit Behinderung und Angehörige ganz niederschwellig und umfassend zu allen Fragen, die sich im Zusammenhang mit Behinderung stellen. Genau, und oftmals werden in dem Zusammenhang dann auch Antragstellungen unterstützt von den Betroffenen. Und in der EUTB hatten wir dann das Problem, dass nach der Antragstellung eigentlich die Grenze der EUTB auch erreicht war, weil die EUTB laut Verordnung keine Rechtsberatung machen kann und auch keine Widerspruchs- und Klageverfahren begleiten darf. Das heißt, immer wenn es strittig wurde oder wenn die Menschen dann wieder zu uns kamen, weil vielleicht Leistungen abgelehnt wurden, dann konnte man eigentlich nicht weiterhelfen.
Ja.
Genau, und so haben wir eigentlich so diese Lücke entdeckt, weil wir auch keine geeigneten Stellen hatten eben, an die wir weitervermitteln konnten, also andere Beratungsstellen oder Rechtsanwälte, die sich jetzt sehr gut mit Eingliederungshilfe auskennen. Und da haben wir eben die Lücke gesehen und haben gedacht, das wäre einfach sinnvoll, da ein Beratungsangebot zu schaffen, dass diese Lücke schließt, genau. Und so bieten wir jetzt eben rechtliche Beratung im Eingliederungshilferecht an und haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei Widersprüchen zu helfen.
Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, das Projekt ist angesiedelt beim Diakonischen Werk in Emmendingen.
Ja, genau. Also das Diakonische Werk Emmendingen ist Träger von dem Projekt. Also wir sind so 20 Kilometer von Freiburg entfernt, das sagt einem vielleicht eher was, genau. Und hier in Emmendingen sind auch unsere Büroräumlichkeiten. Und vielleicht noch gerade zu unseren Mitarbeitern kurz.
Gerne.
Also ich leite das Projekt zusammen mit meinem Kollegen Roland Rosenow. Sie hatten es ja schon gesagt, ich selber bin Sozialpädagogin. Ich war selber viele Jahre als rechtliche Betreuerin tätig und dann eben als EUTB-Beraterin. Und mein Kollege, der Herr Rosener, hat seine Haupttätigkeit als akademischer Mitarbeiter an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Und er unterrichtet dort Sozialrecht im Studiengang Soziale Arbeit. Ja, und darüber hinaus haben wir aber auch noch zwei Juristinnen hier mit im Projekt, die auf Honorarbasis mitarbeiten.
Und die Sie und Ihre Klientinnen und Klienten dann auch unterstützen, wenn es dann eben darum geht, Rechte auch einzufordern, sage ich mal.
Richtig, genau. Also das Rechtsdienstleistungsgesetz fordert das auch, dass wir Ansprechpartner, also Volljuristen als Ansprechpartner auch haben im Hintergrund. Das heißt, die Juristinnen sind vor allem Ansprechpartner dann auch für uns. Aber es ist natürlich auch möglich, dass Mandate übernommen werden.
Sie haben jetzt gesagt, eben Ihr Hauptsitz, Ihr Sitz ist in Emmendingen. Wer kann sich aber alles an Sie wenden? Also ist es dann für die Menschen, die bei Ihnen im Landkreis leben, oder ist das Projekt offen?
Also ich glaube, das ist auch was Besonderes an unserem Projekt, dass wir jetzt nicht auf den Landkreis oder die Region uns begrenzen, sondern es ist ein Projekt, also quasi landesweit, also aus ganz Baden-Württemberg können Anfragen an uns gestellt werden. Teilweise wenden sich Menschen mit Behinderung oder Angehörige direkt an uns. Aber es ist uns auch ganz wichtig zu sagen, dass wir uns als Netzwerkprojekt verstehen. Also ganz wichtig ist uns, dass wir uns mit anderen Stellen und Diensten vernetzen, Beratungsstellen oder Selbsthilfeverbände, Betreuungsvereine, also alle Stellen, sage ich mal, die mit dem Teilhaberecht in Berührung kommen. Weil wir einfach denken, so können wir möglichst viele Menschen erreichen. Also das heißt auch Berater oder rechtliche Betreuer, also wir finden es positiver, das hat sich als sinnvoll erwiesen, wenn die sich auch mit den Betroffenen oder für den Betroffenen bei uns melden und dann auch den Fall, sage ich mal, weiter begleiten. Und dann nicht quasi so eine Abgabe nur immer stattfindet, sondern dass man quasi gemeinsam zusammenarbeitet, weil ich denke, das sind auch immer Multiplikatoren, ja, dass dann auch wieder andere Ratsuchende bei den Stellen von dem profitieren. Ja.
Rechtso setzt sich ja vor allem auch dafür ein, dass die Teilhabechancen verbessert werden. Haben Sie uns vielleicht ein paar Beispiele, mit welchen Anliegen sich Menschen an Sie wenden? Also vielleicht wirklich konkrete Situationen so aus Ihrem Arbeitsalltag, dass man ein besseres Bild bekommt, was bei Ihnen alles auf den Tisch kommt, sage ich mal, und vor allem, was Sie auch bewirken können durch Ihr Projekt und durch Ihre Arbeit.
Genau, also grundsätzlich, es geht ums Teilhaberecht, also das Bundesteilhabegesetz ist da einfach das entscheidende Gesetz und da ganz konkret um das Eingliederungshilferecht. Also das Eingliederungshilferecht findet sich im Sozialgesetzbuch 9 im zweiten Teil und es geht hier immer um Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderung. Und also das kann ganz vielfältig sein. Manchmal geht es um Assistenzleistungen, um Leistungen zur Mobilität, Teilhabe an Bildung, also wenn es zum Beispiel um Schulbegleitung geht. Und das sind alles Leistungen, die quasi in dieses Eingliederungsrecht fallen. Aber ich kann auch mal ganz konkrete Beispiele nennen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass es um Anspruch auf individuelle Bedarfsdeckung geht. Also laut Bundesteilhabegesetz ist geregelt, dass Leistungen ganz individuell und personenzentriert erbracht werden müssen. Also es kommt immer darauf an, wie ist die konkrete Situation des einzelnen Menschen, wie ist der individuelle Bedarf und dessen Wünsche. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Mensch in einer Einrichtung lebt, wo als Freizeitaktivitäten spazieren gehen oder Vorlesen angeboten wird, aber seine Wünsche davon abweichen, weil er zum Beispiel lieber ins Kino geht oder zu Fußballspielen gehen möchte, dann ist das so ein Problem, zu dem wir zum Beispiel beraten. Ja? Also das ist so der Überbegriff individuelle Bedarfsdeckung. Dann kamen auch schon ganz viele Fragen, die so die Abgrenzung, also Abgrenzung zu anderen Leistungen betreffen, zum Beispiel Abgrenzung zur Pflegeversicherung. Da geht es oft dann zum Beispiel um Freizeitangebote, also um Anbieter, die Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche mit Behinderung anbieten. Und da erleben wir es oft, dass Menschen auf die Pflegeversicherung verwiesen werden.
Dass die Kosten übernehmen sollen.
Genau, dass man sagt, das ist doch aus der Pflegeversicherung quasi zu finanzieren. Aber die Leistungen der Pflegeversicherung werden oft schon für andere Dinge von den Eltern, müssen die ausgeschöpft werden, genau. Also das ist auch so ein gängiges Problem, genau. Oder ein anderes Beispiel wäre noch persönliches Budget. Was kann alles Teil eines persönlichen Budgets sein?
Okay.
Oder wie ist es, wenn jetzt ein Mensch mit Behinderung gar nicht das Budget selber verwalten kann? Wie ist dann mit einem Anspruch da, Hilfe zu bekommen? Man spricht da von Budgetassistenz. Genau, also das sind so ganz konkrete Anfragen, die bei uns landen. Und Sie hatten aber auch gefragt, wie wir dann weiterhelfen können, ne? Ja, oder haben Sie da noch Rückfragen?
Nee, das ist, also ein Bild entsteht vor meinem inneren Auge. Also ich kann es mir jetzt richtig, also auf jeden Fall klarer vorstellen. Mir ist auch gleich eine Mutter eingefallen, die ich definitiv jetzt, sobald wir uns hier verabschiedet haben, auf ihr Angebot hinweisen werde.
Genau, können Sie gerne mal an uns weiterverweisen. Dann, wir schauen immer im Einzelfall, ne?
Ja, sehr gut.
Welche rechtliche Ratschläge wir geben können, was man an Hilfestellung anbieten können. Genau. Super. Ja, und oft ist eben schon allein, dass es hilfreich ist, Informationen zu bekommen, wie die gesetzliche Lage
definitiv
sich einfach darstellt. Ja. Ja. Allein das stärkt oft die Betroffenen oder eben auch Beteiligte, Angehörige, Betreuer oder so. Ja. Weil wenn man seine Rechte kennt, kann man einfach auch besser für seine Rechte einstehen.
Absolut. Und eben zu wissen, dass da einfach eine kompetente Stelle ist, die einen wirklich auch durch diesen Wirrwarr an Verantwortlichkeit durchführen kann. Und weil oft erlebe ich es auch, dass Familien, Mütter, Väter irgendwelche Aussagen von Latz geknallt bekommen, wie jetzt eben Ihr Beispiel vorhin, so ja, das muss die Pflegeversicherung übernehmen, was dann teilweise aber überhaupt gar nicht stimmt. Und damit dann sich an jemanden wenden zu können, der das für einen sortiert und sagen kann, das ist eine korrekte Aussage und das ist eher ein bisschen geführt in die falsche Richtung. Das stelle ich mir auch einfach sehr, sehr hilfreich vor dann.
Genau, ja, das ist oft ganz wichtig. Manchmal etablieren sich so Dinge oder Aussagen in der Praxis, ja, die werden dann fast schon zu so einer Rechtswirklichkeit und jeder wiederholt den Satz, bis jeder denkt, so ist es auch.
Und, ja, genau. Absolut.
Und da ist manchmal gut, ja, einfach nochmal ja, ganz, ganz klar ins Gesetz zu gucken. Ja, Moment, wo steht denn das überhaupt? Ja, wo ist das geregelt? Gibt es dafür eine Regelung oder kann man das laut Gesetz eigentlich auch ganz anders beurteilen?
Ja,
genau.
Sie haben uns jetzt einen guten Einblick gegeben darüber, mit welchen Anliegen man sich an Sie wenden kann oder für was Sie da sind. Gibt es auch irgendwas, wo Sie nochmal klar darauf hinweisen wollen, wofür Sie und Ihr Angebot nicht da sind? Also, dass man da auch eine klare Abgrenzung noch bekommt.
Also ganz wichtig ist uns eben immer die ganz klare Abgrenzung zur Beratung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung.
Ja.
Also das ist ganz wichtig, dass alles, also was umfassende und orientierende Beratung ist zu Reha- und Teilhabeleistungen, auch so im Vorfeld von Antragsstellungen oder bei der Antragsstellungen, das fällt alles in den Bereich der EUTB. Also wir kommen wirklich dann erst, sage ich mal, zum Zug, wenn es strittige Rechtsfragen sind, wenn Menschen ganz konkrete Unterstützung zum Beispiel bei Widersprüchen brauchen oder eine Vermittlung an einen Anwalt erforderlich ist, wo wir dann übrigens auch weiter mitbegleiten, auch wenn ein Anwalt dann eingeschaltet wird. Mhm. Also das ist uns ganz wichtig. Also da kommen einfach auch viele Anfragen, die wir dann zumindest zunächst mal erst an die EUTB verweisen. Und dann haben wir eben auch die Einschränkung, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das Projekt landesweit, aber dafür müssen wir uns thematisch auch irgendwie beschränken und diese Beschränkung ist eben auf das Eingliederungshilferecht. Also uns erreichen ganz viele Fragen, die natürlich für Menschen mit Behinderung genauso relevant sind wie jetzt Schwerbehindertenausweis, Leistungen der Pflegeversicherung, Erwerbsminderungsrente. Aber das sind eben alles Themen, die wir dann leider nicht annehmen können und da müssen wir dann an andere Stellen weiterverweisen.
Ja. Aber da ist ja dann wieder Ihr Netzwerk, das im Hintergrund einfach jetzt auch immer größer wird und was Sie aktiv aufbauen, dass Sie dann auch klar wissen, wo bekommen dann die Personen, die sich an Sie gewendet haben, dann den entsprechenden Anschlusskontakt, um sich dann über diese Fragen beraten zu lassen.
Genau, also in den allermeisten Fällen können wir dann zumindest sagen, wir vermitteln eine andere Stelle weiter oder geben einfach einen Ratschlag, wohin sich die Betroffene mit dem und dem Anliegen auch wenden kann.
Mhm. Ja, ja. Wir sprechen jetzt immer von einem Projekt. Das heißt, es ist aktuell noch eine Projektstelle. Auf wie viele Jahre sind Sie, erstmal gesetzt?
Ja, also es ist quasi eine Projektfinanzierung über Aktion Mensch. Mhm. Da, dort gibt es dieses spezielle Förderprogramm Recht haben, Recht bekommen heißt das. Also passt ganz genau zu unserem Anliegen.
Ja.
Und die Aktion Mensch übernimmt 90% der Finanzierung und 10% sind Eigenmittel vom Diakonischen Werk.
Mhm.
Und die Projektfinanzierung ist jetzt begrenzt auf 3 Jahre.
Okay.
Also wir haben dieses Jahr angefangen und die Projektfinanzierung ist jetzt bis Ende 2025 befristet.
Ja, dann drücke ich ganz fest die Daumen, dass es, also gibt es da schon Gespräche, wenn ich das fragen darf, also gibt es eine Aussicht, dass das Projekt auch langfristig etabliert wird oder müssen Sie jetzt einfach erstmal Erfahrungen sammeln und auch gucken, wird das Angebot überhaupt in Anspruch genommen? Können wir aktiv helfen? Bringt es wirklich diesen Mehrwert, den wir uns vorgestellt haben? Oder wie ist es?
Ja, also wir sind eigentlich sicher, dass es einen langfristigen Bedarf gibt. Wir sehen das jetzt auch aktuell schon.
Ja.
Also dass der Zuspruch oder dass die Anfragen einfach total, dass es viele Anfragen gibt. Also wir haben eher das Problem, dass wir gar nicht wissen, wie wir alles von unserer Kapazität her bewältigen können.
Das glaube ich Ihnen.
Ja, also wir könnten sofort 2, 3 weitere BeraterInnen einstellen. Von dem her denke ich, dass schon ein langfristiger Bedarf auf jeden Fall da ist, aber über Möglichkeiten der Weiterfinanzierung, damit konnten wir uns eigentlich noch gar nicht beschäftigen. Darüber werden wir aber natürlich nachdenken und damit werden wir uns beschäftigen.
Ja. Wenn ich Sie jetzt so nach Ihren Visionen, Wünschen für Recht so fragen würde, gibt es was Ihnen da in den Sinn kommt? Also was sind so Ihre, Ihre
also, Träume? Klar, wie wir jetzt gerade gesagt haben, dass wir eine Möglichkeit finden, wie es langfristig sich etablieren kann und weiterfinanziert werden kann. Aber der Wunsch ist natürlich auch, dass wir es schaffen, ganz viele Menschen mit unserem Projekt zu erreichen. Also im Moment beschäftigen wir uns auch damit, mit der Frage, wie wir so unsere Erfahrungen oder Erkenntnisse jetzt aus unserer Arbeit, zum Beispiel auf unserer Webseite, ganz leicht zugänglich für jeden aufarbeiten können.
Ja, super.
Dass einfach nicht immer nur der Einzelfall profitiert, sondern möglichst viele Menschen, weil eben es zeigt sich einfach auch in der Beratung, dass ganz viele Themen immer wieder auftauchen.
Ja.
Also wo wir echt denken, das wäre total wichtig, ja. Genau, und eine Vision wäre auch, dass wir das einzige Angebot bleiben.
Mhm.
Also das wäre einfach toll, wenn wir in Baden-Württemberg noch andere Stellen hätten, die so konzeptionell gleich arbeiten oder mit den gleichen Zielen wie wir arbeiten, wo man einfach kooperieren und sich austauschen könnte. Das wäre total wichtig. Ja, und dass wir auch Anwälte finden, mit denen wir kooperieren können, die Interesse haben, sich gerade im Teilhaberecht zu engagieren, weil es gibt total wenig Anwälte, die da richtig spezialisiert drauf sind.
Mhm.
Und es wäre für Betroffene einfach sehr wichtig, ja,
dass
da auch eine Kooperation stattfindet, genau.
Mhm. Und haben Sie auch Wünsche so in Bezug auf die nächsten Jahre, was das Bundesteilhabegesetz anbelangt und vor allem für alle Menschen, die eine Behinderung haben oder von Behinderung betroffen sind?
Ja, also der Wunsch wäre einfach, dass die grundlegenden Ansätze und diese guten Ideen aus dem Bundesteilhabegesetz und die wichtigen Rechte, die den Menschen dadurch einfach auch zugesprochen werden, dass die jetzt auch in der Praxis möglichst bald auch bei den Menschen ankommen, weil ich finde, da hakt es einfach noch, da gibt es diese Diskrepanz zwischen Recht haben und Recht bekommen. Die Menschen haben einen Anspruch auf individuelle Teilhabe, auch auf Wahlmöglichkeiten, wo möchte ich leben, wo möchte ich arbeiten, wie möchte ich meine Freizeit gestalten und da merken wir einfach, da müssen sich die Strukturen einfach noch öffnen und neue Angebote müssen geschaffen werden und müssen zugänglich sein. Also da würden wir uns einfach auch wünschen, dass Leistungserbringer und Leistungsträger da deutlichere und mutigere Schritte gehen, um diese Strukturen zu eröffnen und neue Angebote zu schaffen. Also sicher werden da auch schon erste Schritte gemacht, aber es wäre noch größere Schritte wären da einfach notwendig.
Wenn wir eine Skala nehmen würden von 1 bis 10, 10 ist Bundesteilhabegesetz ist erfüllt, also alles, was drinsteht, also alles, was man sich vorstellen kann. Und eins ist, wir haben gar nichts davon umgesetzt. Wo würden Sie die aktuelle Situation oder den aktuellen Zustand einordnen?
Bei 4 bis 5 würde ich jetzt mal sagen, ja.
Und vor vielleicht, wann wurde das Bundesteilhabegesetz?
Also die Umsetzung hat 2017 begonnen quasi in Stufen sozusagen.
Und da, wo waren wir da?
Waren wir da bei 2.
Okay, also zumindest schon mal, es gibt eine Bewegung nach oben.
Ja, es gibt natürlich auch ganz konkrete Dinge, die sich einfach schon verbessert haben. Also zum Beispiel mit den erhöhten Vermögensfreigrenzen, Einkommens- und Vermögensfreigrenzen. Da muss man natürlich schon sagen, das hat für viele Menschen schon bewirkt, dass sie überhaupt einen Anspruch auf Eingliederungshilfeleistungen bekommen konnten. Also das darf man natürlich nicht unterschätzen.
Ja.
Oder auch in Bezug auf die Verfahrensabläufe. Das sind einfach Regelungen, die ganz klar jetzt auch schon umgesetzt werden und umgesetzt werden müssen. Zum Beispiel, was die Bedarfsermittlung angeht, dass der Bedarf ganz individuell anhand von einem bestimmten Fragebogen ermittelt wird. Ja, der Behinderungsbegriff, das ist wirklich auch schon angekommen, dass man nicht nur schaut, welche Einschränkungen, also die Behinderung wird nicht daran nur festgemacht, welche Einschränkungen hat der Mensch, sondern wie ist das Zusammenspiel mit der Umwelt? Ja, wo liegen da die Barrieren, die eigentlich abgebaut werden müssen?
Ja.
Das sind jetzt so Punkte, wenn Sie mich fragen, die mir einfallen, wo ich jetzt schon denke, dass sich da in den letzten Jahren schon was getan hat.
Ja.
Und trotzdem zeigt die Praxis oft, dass sich für die Menschen noch nicht genug bewegt hat. Ja. Mhm. Also manchmal denke ich eben, wenn jetzt zum Beispiel schon ein Bedarf ganz individuell ermittelt wird und das zumindest schon mal feststeht, was braucht der Mensch in seiner Situation, aber die Leistungen, die am Ende dann angeboten werden können, eben noch gar nicht zu diesem Bedarf passen, dann ist das halt ein großes Dilemma. An der Stelle muss ich einfach noch viel tun.
Ja. Sie haben es jetzt auch gerade ja schon beschrieben, also Strukturen ändern sich ja oft sehr, sehr langsam. Wenn wir jetzt aber so auf jeden Einzelnen mal schauen, was könnten wir denn, jedes Individuum, dazu beitragen, dass Teilhabe, Inklusion und auch Vielfalt viel, viel mehr zu unserer Lebensrealität gehört und eben nicht nur, also nicht die Behinderung im Mittelpunkt steht, sondern dass wir, das Drumherum sich verändert und dazu beiträgt, dass Inklusion, Teilhabe möglich wird oder besser möglich wird. Haben Sie da Ideen, Tipps oder Erfahrungen, die jeder für sich, der den Beitrag jetzt auch hört, vielleicht so mitnehmen kann, einfach in seinen Alltag vor die Haustür tragen?
Ja, ich denke grundsätzlich, was jede Einzelperson konkret tun kann, muss wahrscheinlich auch jeder für sich selber beantworten. Mhm. Also ich glaube halt, wenn man etwas zur Inklusion und Teilhabe beitragen will, dann findet man, wenn man die Augen öffnet, in seinem Alltag oder Umfeld bestimmt auch Möglichkeiten dazu. Ich meine, Inklusion betrifft ja auch nicht ausschließlich nur Menschen mit Behinderung. Es gibt ja auch andere Gruppen in unserer Gesellschaft, die benachteiligt sind und eigentlich nicht gleichberechtigt in der Gesellschaft teilhaben. Ich denke manchmal, dass Inklusion einfach am besten gelingt in den zwischenmenschlichen Begegnungen. Wenn wir da offen sind, auch interessiert an anderen Lebenswelten oder vielleicht auch manchmal Ängste, die man vielleicht auch hat, überwindet, dann wäre das schon ein guter Schritt. Ja. Ich finde es manchmal auch erstaunlich, wie wenig sich so Lebenswelten, gerade von Menschen mit und ohne Behinderung, manchmal überschneiden. Ja. Also wie wenig man so ganz automatisch und ganz selbstverständlich so in die zwischenmenschliche Begegnung kommt. Daran sieht man eigentlich, dass noch sehr viel so zu tun ist auf dem Weg zur Inklusion und zu so einem ganz selbstverständlichen Miteinander. Das wäre eigentlich das Ziel. Und da kann vielleicht jeder für sich auch überlegen, wo man da im eigenen Umfeld vielleicht mal einen ersten Schritt machen kann.
Ja. Vielen, vielen Dank. Ich habe ein gutes Bild bekommen. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Ein tolles Projekt und vor allem auch ein großer Bedarf, also den wir auch eigentlich fast täglich in unserer Arbeit wahrnehmen. Mhm. Deswegen hoffe ich, dass es Sie unbefristet bald gibt und vielleicht auch wirklich an mehreren Orten, beziehungsweise dass sie personell vor allem auch sich aufstocken können, damit sie auch den großen Bedarf auch decken können. Frau Funk, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut über die Möglichkeit, das hier in Ihrem Podcast vorzustellen, unser Projekt.
Sehr gerne. Ich hoffe, wir tragen dazu bei, dass es bekannter wird. Vielen Dank.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer.